wieder aufgewacht. Nach dem Mittagessen ist das so eine Sache, ne? Werden wir müde, aber es ist so schön zu singen. Ja, ich musste nochmal denken an diese Stelle aus Jeremia 33 ist das, wo Gott sagt, hier über diese Orte und diese Stadt, über die ihr sagt, es ist verödet und es ist vertrocknet und verwaist und es ist nichts mehr. An dieser Stätte hier wird man wieder hören, die Stimme der Wonne. Ja, das ist mal eine Stimme, ne? Eine schöne Stimme der Wonne. Ja. Ja, das ist auch ein Teil der Erweckung. Ich habe es euch ja schon gesagt, dass unser Gesang wieder geweckt wird, dass unsere Stimme wieder aufwacht. Und wir kommen wieder in unsere Stimme. Wir können wieder sprechen. Also nicht widersprechen, sondern wieder sprechen. Wir können wieder singen und wir können wieder, ja, wir können auch wieder beten. Manchmal kommt auch das Gebet ganz runter und es kommt ganz zu einem Ende und man kommt sich überein, dass man sagt, wir wissen jetzt auch nicht mehr, wie wir beten sollen. Und eigentlich, wenn Menschen sagen, ich weiß jetzt gar nichts mehr, sage ich ihnen, ja, dann ist noch Hoffnung für dich. Weil wenn du alles weißt, wenn du schon alles weißt, dann ändert sich nichts mehr, dann bist du schon fertig mit allem. Meiner Meinung nach haben wir aber noch gar nicht richtig angefangen. Wie können wir denn da schon fertig sein, wenn wir noch gar nicht richtig angefangen haben? Aber viele haben gar nicht richtig angefangen und sind schon fertig. Oh, ja. Und dann lässt der Heilige Geist etwas zu von Zerrüttung und von existenziellen, schrecklichen Krisen, wo wir am Ende sagen, also jetzt weiß ich gar nichts mehr. Voller Verzweiflung. Und ich denke mir, ja, das höre ich gern. Ich weiß, das ist so schrecklich und das ist so schwer und das ist so furchtbar, aber wenn das jemand sagt, jetzt weiß ich nichts mehr, dann weiß ich, jetzt kann ihm etwas Neues widerfahren, das er noch nicht gekannt hat. Aber solange wir meinen, wir wissen, solange sind wir in Gefahr, uns was vorzumachen. Ja. Das ist sehr wichtig, ich sage das auch überall und immer wieder. Wir haben diese Bilder. Wir haben Bilder von Gott, von Jesus. Wir haben Bilder von uns selbst. Wir haben Bilder von der Gemeinde. Wir haben Bilder von allem. Und es gibt da so ein Gebot, das heißt, mach dir ein Bild. Kein! Welches ist es denn? Welches Gebot ist es? Vierte oder was? Zweite, gut. Zweites Gebot, mach dir kein Bild. Ja, was machen wir? Bilder. Gut, und dieses, dass wir uns kein Bild machen, das ist sowas von wichtig, weil, oder dass dieses Bild, das wir uns machen, immer mal wieder zertrümmert wird. Weil wir machen uns ein Bild und dann kleben wir an diesem Bild. Und dieses Bild bestimmt dann den Rahmen und das Maß, was geht. Deswegen muss das auch immer mal wieder zerbrochen werden. Und ich finde das schön, also Jesus nahm diese drei Jünger beiseite und nahm die mit auf den Berg der Verklärung. Und dann auf diesem Berg haben sie dann Jesus ganz anders zu sehen bekommen, als sie ihn bisher gesehen haben. Da heißt ja, sein Angesicht wurde leuchtend wie die Sonne und seine Kleider durchscheinend und selbst Petrus hat es die Sprache verschlagen, nachdem er erstmal noch Vorschläge hatte, was man jetzt machen könnte. Lass uns hier ein paar Hütten bauen und so. Ja, so sind wir, wollen Hütten bauen, um das Wunder dann in der Hütte festzuhalten. Ja, aber so geht das nicht. Aber sehr wichtig, Sie haben jetzt Jesus zu sehen bekommen, wie Sie ihn bisher nicht gesehen haben. Ja, Sie haben auch schon wahrscheinlich durch die Zeit, die Sie mit ihm zusammen waren, schon wieder so ein Bild gehabt. Ja, Jesus, klar, den kennen wir. Wir wissen schon, wie der ist und wie der das macht. Und wir, Jesus kennen wir. Ne? Also, wenn du was von dem wissen willst, frag mich. Ja, und jetzt aber zeigt er sich ihnen in einer solchen Dimension, und da sind auch diese, wer ist da aufgetaucht, Elia und Mose, oder wer ist ihm auf diesem Berg erschienen, und also deswegen wollten die Hütten bauen für die Erscheinungen, Erscheinungshütten, wollten die da bauen, und ja, und dann kam dann auch noch diese lichte Wolke, das war wohl diese Shekinah, schon mal gehört, Shekinah, diese Wolke der Herrlichkeit Gottes, die kam dann da und hat dann da irgendwie, und Gott sprach aus dieser Wolke. Also die haben das volle Paket gekriegt. Ne? Und sind dann doch am Ende doch zu Boden gegangen und haben auch nichts mehr gesagt. Ja. Und ihr Bild war erschüttert. Ihr Bild, ihre Idee, was mit Jesus geht und wer das ist, das war aber zerbrochen. Das Gleiche, als Jesus auf dem See ist, auf dem See und der Sturm, und Jesus hatte sein Kopfkissen mitgenommen und sich schlafen gelegt. Ne? Also wenn du schon in den Sturm kommst, vergiss dein Kopfkissen nicht. Ja, und dann sind die da am Untergehen, während Jesus irgendwie offensichtlich nicht untergeht. Sind die am Untergehen und rudern und tun dann das Wasser aus dem Schiff und sind also sowas von verzweifelt, wecken Jesus auf und sagen, kümmert es dich nicht, dass wir verderben, während er im gleichen Boot ist mit ihnen. Ne? Kümmert es dich nicht, dass wir verderben, so sagen wir auch in der Krise. Herr, kümmert es dich nicht, dass ich hier sowas von untergehe. Und Jesus steht auf und spricht dann diese zwei Worte, sei still, ja. Und dann hat der Sturm, war dann still. Der Sturm brauchte einfach mal eine Ansage, was er tun soll. Das haben die Jünger nicht gemacht. Sei still, dann war der still, und die Jünger waren also völlig perplex und sahen sich an und sprachen zueinander, wer ist dieser, der auch dem Sturm gebietet. Und wo die Jünger sich beklagten, stellt Jesus ihnen die Frage, wo ist euer Glaube? Ja, der ist über Bord gegangen, schon vor 5 Stunden. Seitdem haben wir keinen Glauben mehr, sondern nur noch Wasser an Bord. Wo ist euer Glaube? Tja, also ich weiß nicht, das ist also eine Frage an dieser Stelle, ne? Gerade überlebt, wo ist euer Glaube? Ja. Und so ist das immer wieder. Ich habe vorhin schon gesagt, auf Patmos, wie dann Johannes dann wieder Jesus sieht im Himmel, und der hat dieses Gewand, dann diesen goldenen Gürtel, und der ist, wie ist das, die Haare, wie Wolle und Weiß, und dann und diese Stimme, wie viele Wasser und so, und diese, er ist inmitten dieser 7 Sterne, und Johannes ist völlig überwältigt und, wie gesagt, geht zu Boden, und Jesus legt dann seine Hand auf ihn und richtet ihn wieder auf. Ich habe mich oft gefragt, was muss passieren, dass wir auch zu Boden gehen? Und zwar nicht weil jetzt die Salbung uns irgendwie umgehauen hat, sondern weil Jesus uns dermaßen offenbart worden ist. Weil wir ihn gesehen haben, wie er ist, und wir sind sowas von überwältigt. Wir können nicht mehr reden, wir können nichts mehr tun. Wir sitzen da und wir sind überwältigt von diesem Ausmaß und diesem, und unsere kleinen Bilder, die wir uns gemacht haben, unsere religiösen Schächtelchen, in die wir Jesus sperren, die sind dahin. Die sind dann dahin. Die sind dann zerbrochen, die Box ist zerbrochen. Ja, und das passiert immer wieder. Wir bauen dann wieder eine neue Box mit der Zeit. Einen neuen Rahmen, wo wir wieder so damit eben auch zurechtkommen. Und irgendwann wird dieser Rahmen aber dann wieder gesprengt. Bist du bereit für die Sprengung? Für den Sturm? Ja, das sind immer große Krisen, meistens sind es große Krisen, die uns so an die Grenze treiben, wo die Frage ist, wo ist jetzt mein Glaube? So, und dann, und an dieser Grenze, dann offenbart sich Jesus dir neu. Und du siehst ihn, oder vielleicht siehst du ihn auch auf dem Wasser dahergehen, und er kommt auf dem Wasser. Und du schreist auf, ein Gespenst, war auch so eine Episode, die Jünger schrien, ein Gespenst, und der Herr sagt, nein, kein Gespenst, ich bin's. Ja, immer wieder zeigte er sich ihnen in einer Art und Weise, die sie also nicht gekannt haben und die sie so erschüttert hat. Und manchmal war es so unendlich lieb, ne? Jesus ist auferstanden und er steht am Ufer des Sees, ne? Und die Jünger waren wieder am Anfang, waren wieder am Fischen, haben wieder nichts gefangen. Jesus steht am Ufer und sagt ihnen wieder, ihr könntet das Netz hier an der anderen Seite auswerfen. Alles wiederholt sich hier. Dann haben die das gemacht, dann haben die 153 großen Fische gefangen, abgezählt, 153, steht da, große Fische. Und da haben sie erkannt, es ist der Herr. An den Fischen, wieder die Sache mit den Fischen. Mehr vorhin schon, das Goldstück da in dem Maul von dem Fisch. Also jedenfalls dieser große Fischfang wieder. Und dann haben sie erkannt, es ist der Herr. Und dann gehen sie da an das Ufer. Und was hat Jesus gemacht? Ein Frühstück. Ich meine, das Erste, was wir nach der Auferstehung tun würden, ist ja ein Frühstück machen, ne? Also gerade hier das größte Dings der Weltgeschichte, also hat er getan und ist vollbracht worden. Und das nächste ist ein Picknick mit seinen Freunden. Mann, ist das geistlich oder ist das jetzt ungeistlich? Passt schon. Ach, so schön, ne? Glaubst du, Jesus würde auch mal mit dir frühstücken? Frühstück mit Jesus, neues Buch, Frühstück mit Jesus. Ja, aber es ist tatsächlich so, ne? Es ist tatsächlich irgendwie, Jesus kommt in so vielen ganz unterschiedlichen Gestalten. Und so wie er da zu uns kommt, immer wieder bricht und zerbricht er die Idee, die wir über ihn haben. Petrus hat doch wahrscheinlich gedacht, alles ist so eingetroffen, wie Jesus gesagt hat. Ich habe versprochen, ich werde dich niemals, niemals und auf gar keinen Fall und unter gar keinen Umständen jemals verraten. Was hat er gemacht? Hat ihn verraten, hat ihn verleugnet. Den Mann kenne ich nicht. Und dann hat der Hahn gekräht und er hat bitterlich geweint. Und ja, und jetzt ist Jesus da. Wenn du ihn also dreimal verleugnet hättest und dein Hahn hätte so gekräht, dass du weißt, ich habe es sowas von vermasselt. Würdest du erwarten, dass dir Frühstück gemacht wird? Das ist doch so lieb, oder? Das ist so lieb, dass es deine Angst und deine, ich habe es vermasselt, deine Schuld, sowas von zerbricht, oder? Ja, und dann stellt ja Jesus ihm diese Fragen, ne? Warum hast du das getan? Ich habe dir doch gesagt, du weißt doch. Aber die Frage war die andere, wie war noch die richtige Frage, die er stellt? Hast du mich lieb? Oh, ja, hast du mich lieb? Und er stellt ihm dann dreimal diese Frage, hast du mich lieb? Ja. Das ist also wirklich rührend und das ist auch das, wo du sagst, Wolfgang, zurück zur ersten Liebe. zurück zur ersten Liebe. Wir müssen immer wieder, wie in allen unseren Beziehungen, zu gewissen Zeitpunkten zurück zur ersten Liebe. Stimmt's? Alle Ehepaare sagen, ja, das stimmt. Es kommt der Punkt, da haben wir uns auch schon wieder so aneinander gewöhnt und wir meinen, wir kennen einander ja so schrecklich genau. Und wir wissen ja schon alles übereinander. Und dann kommt der Herr und sagt, ja, das bildest du dir aber mal schwer ein. Ne? Du kennst ja nicht mal dich selber und du meinst, du kennst deine Frau. Na, das ist ja lachhaft. Du hast keine Ahnung, du weißt gar nichts darüber. Lass mich dir mal was erzählen über deine Frau. Das groß und unfassbar ist und das du noch nicht gekannt hast. Ja, aber so funktioniert das immer wieder. Du hast ein Bild. Du hast ein Bild von deinem Ehepartner, ein schrecklich enges Bild. Und jetzt kommt der Herr und möchte dieses Bild wieder zersprengen. So, dass du wieder frei bist von dieser Box, in der sich das bewegt und in der du das auch nur denken und fühlen kannst, weil du das schon so lange so machst. Jetzt wird das Ding zerbrochen. Fühlt sich nicht gut an, der Zerbruch. Aber hinterher bist du selig. Weil hinterher siehst du deinen Ehepartner ganz neu, mit ganz neuen Augen. Und du denkst dir, den habe ich doch nicht gekannt. So nicht. Ja. Und ich erzähle auch immer wieder diese gleiche Geschichte, dass der Herr mich eines Tages, als ich aus meiner Krankenhausarbeit nach Hause fuhr, und so hat er mir ermöglicht, mein Denken einen Moment zu beobachten. Und ich merkte, mein Denken war, ich komme nach Hause, wenn ich nach Hause komme, ist das so, ich steige aus, ich mache das, dann gehe ich rein, dann treffe ich meine Frau. Sie zu treffen ist so und so, ich sage das, die sagt das, fertig. Und fertig, der Skript. Und dann sagt der Herr mir, kenne deine Frau nicht. Kenne sie nicht. Geh, komm nach Hause, wie als wärst du noch nie nach Hause gekommen. Komm nach Hause, als würdest du sie das erste Mal sehen. Ja, da kommst du anders nach Hause, ne? Da kommst du ganz anders nach Hause. Das hat sogar meine Frau gemerkt. Dass ich ganz anders nach Hause kam. Und ja, so das Bild wird zerbrochen. Weil das Bild ist immer zu eng. Das Bild ist immer zu klein. Dann wird dieses Bild wieder neu gebildet, aber dann müssen wir es auch wieder zerbrechen. Ich habe gehört von einer Gemeinschaft, die hat so eine Gemeindehaus oder so, die hat so ein Haus gebaut für sich. Ne? Und jemand hat die besucht und hat gesagt, ihr habt ja hier neben eurem Haus ein Grundstück, auf dem nichts ist, das genauso groß ist wie das von eurem Haus. Und dann haben die gesagt, alle 20 Jahre brechen wir das Haus nieder. Und wir bauen es neu. Hat man sowas schon mal gehört, ne? Und wir bauen es neu, denn in 20 Jahren sind wir nicht mehr die von vor 20 Jahren. Und wir bauen das Haus jetzt anders, aber wir bauen es wieder neu. Also ich fand das eine sehr interessante Idee, ne? Also sowas zu machen und ja. So, ganz praktisch, du gehst in deinen Hauskreis, ne? Hauskreisabend. Gehst in deinen Hauskreis. Du hast ein fix und fertiges Bild über diesen Hauskreis. Du weißt schon, wie es läuft. Du weißt schon, wer kommt. Du weißt schon, wie jeder, der da ist, wie der ist, wie der tickt. Und die Schwester so und der Bruder so. Du hast völlig fertige Bilder. Stimmt's? Fertige, gefügte Bilder. Und siehe da, es kommt doch alles genauso, wie du dir das vorgestellt hast. Das Bild herrscht. Und jetzt musst du auch immer mal wieder das Bild über deinen Hauskreis zerbrechen und sagen, ich gehe dahin, als wäre ich das erste Mal da. Als würde ich die alle überhaupt nicht kennen. Das funktioniert nicht. Ja. Und doch. Und doch. Wenn der Herr dabei ist, kann das gehen, dass er dieses Bild, diese Bilder zerbricht und du sitzt da und du schaust diese Leute an und denkst dir, das sind wunderbare, unglaubliche Menschen. Ich habe die gar nicht gekannt. Und wenn wir das tun, dann wird der Hauskreis erneuert. Lust auf Erneuerung? Ja, dann wird er wie neu. Das ist wie die Reset-Taste. Alles auf Anfang. Und startet wieder neu. Und es ist etwas in der Natur, was wir in der Natur sehen können. Alles durchläuft Zyklen. Alles beendet sich wieder und beginnt sich wieder. Eine neue Saison, eine neue Runde. Dann wird das wieder beschlossen, beendet und dann kommt es wieder Frühling. Dann kommt es wieder. Und genauso brauchen wir das in unseren Gemeinschaften auch. Die müssen sich irgendwann wieder regenerieren, wieder erneuern. Die ziehen sich wieder in sich zurück und dann schlagen sie neu aus, treiben sie neu aus. Aber wir sind oft geneigt, wir wollen immer und unerbittlich weitermachen. Wir machen keine Pause, wir hören nicht auf, wir machen immer weiter. Und manchmal ist es, dass wir auch aufhören müssten. Wir sagen müssen, wir müssen mal einen Monat aufhören, wir müssen mal Pause machen. Wir treffen uns nur einmal zum Beten. Machen sonst gar nichts. Auch Gemeinden sollten eine solche Sabbatzeit haben, wo sie sagen, jetzt machen wir mal eine Pause, wir haben viel getan, viel gearbeitet, wir hören jetzt mal auf. Und wir machen mal monatelang Pause, wir machen kein Programm, keine Gottesdienste, wir treffen uns nur zum Gebet. Und wir schauen mal, was passiert. Eine Zeit der Erneuerung. Also meine Gemeinde hat das nicht mitgemacht. Wie du sagst, hat nicht funktioniert. Die hatte zu viel Angst. Also wenn wir eine Pause machen, oh, dann verlieren wir Leute. Dann, wer weiß, was dann passiert. Und wir müssen doch unseren Gottesdienst haben. Wir können doch nicht keinen Gottesdienst machen. Das ist ja ein Sakrileg. Wir müssen das doch machen und haben und so. Und ich sagte, nee, müssen wir überhaupt nicht. Doch. Ja, wir waren uns da nicht einig. Wobei wir an einem wichtigen Punkt sind, der nennt sich Sabbat. Darüber rede ich auch immer gerne überall. Mein armes Team muss sich das schon wieder anhören. Sabbat, Sabbat, Sabbat. Sabbat bedeutet aufhören. Ja? Anhalten. Zur Besinnung kommen. Beim Sabbat. Nehmen wir mal den Sabbat als den Tag am Ende der Woche. Auch andere Zyklen kann man sabbatmäßig beschließen und beenden. So, und an diesem Sabbat, sehr wichtig, auch vorhin war die Frage mit den Sorgen. Und an dem Sabbat, an diesem Tag, schauen wir zurück auf die vergangenen 6 Tage. Genau wie Gott das gemacht hat am Anfang. Ne? Er schuf, er hat gearbeitet, er hat das alles gemacht. Jetzt kommt der Tag der Ruhe und an diesem Tag schaute er zurück auf alles, was er gemacht hat. Und hat es bewertet. So. Und in dieser Sabbatzeit schaust du zurück auf die Woche. Was ist denn alles gelaufen? Was ist alles gewesen? Du guckst in dein Tagebuch oder in deinen Kalender. Versuchst dich zu erinnern. Was war in dieser Woche? Und du bittest den Heiligen Geist, dir zu zeigen, was war in dieser Woche? Was war das für eine Woche? Was war wirklich wichtig? Was ist passiert? Und alles das, was passiert ist, das Gute und das Schlechte, legst du alles ab. Du lässt es alles los. Du redest mit Jesus drüber, du schaust es an und dann lässt du es los. Und so wirst du frei. Immer diese Befreiung, ich will dahin, einer betet für mich, dann bin ich frei. Das haut niemals hin. Ich habe noch nie jemanden gesehen, wo das hingehauen hat. Es gibt Befreiungen, aber so diese Freiheit ist eine Lebensaufgabe. Amen. Eine Lebensaufgabe. Und du musst immer wieder ablegen. Immer wieder. Es sammelt sich an. Jetzt hast du das erlebt, die Gespräche gehabt, diese Beziehungsgeschichten sind gelaufen, das. Jetzt am Ende der Woche sagt der Heilige Geist, komm, lass uns über alles nochmal, wir schauen über alles drüber. Und dann beenden wir das alles. Die ganzen offenen Fenster, wie im Computer, du hast lauter Fenster offen. Na, und wenn du noch ein paar Fenster aufmachst, was passiert? Irgendwie, das Ding stürzt irgendwann ab, ne, weil du hast zu viele Programme offen, zu viele Fenster offen. Und genau so machen wir das oft. Wir sind voll von offenen Fenstern, voll von offenen Geschichten, die nie beendet wurden. Und dann wundern wir uns, dass wir müde sind. Weil wie der Computer, der wird dann langsamer. Ne? Also das geht dann alles langsamer, weil der hat das ganze Zeug offen. Und jetzt noch, wird noch was, jetzt kommt was Neues dazu. Oh, und irgendwann stürzt der ab. Und du auch. So, Sabbat, sehr wichtig. Nach 7 Tagen, nach 6 Tagen, gehst du hin. Du checkst alle deine Tage und alles, was da gewesen ist. Und der Heilige Geist hilft dir, dass du dich erinnerst, was das eigentlich wirklich mit dir gemacht hat. Wo du verletzt bist, wo du erfreut bist, was mit deiner Seele vor sich gegangen ist. Und dann legst du das alles ab, alles auf den Tisch von Jesus und du sagst, ich lasse es alles los. Ich behalte nichts davon, ich lasse es alles los, bis ich gar nichts mehr habe. Dann bist du frei. Dann kommst du im Jetzt an. Vorher bist du in der Vergangenheit. Du kommst nie im Jetzt an. Du hast zu viele alte Dinge offen. Wenn du die alle schließt, wenn die Fenster geschlossen werden und du fährst dein System runter, dann bist du angekommen. Dann kannst du es neu starten. Für eine neue Woche. Aber sehr, sehr, sehr wichtig, dieses Sabbatprinzip, wir müssen loslassen, wir müssen die Dinge wieder beschließen. Wir müssen es alles beenden, bis es alles abgelegt ist. Und dann sind wir frei. Das Zweite, was passiert ist, wir werden in diesem Sabbat dann wieder austariert, ausbalanciert, wieder feinjustiert. Wir werden wieder daran erinnert, wer wir eigentlich sind, was uns eigentlich wichtig ist, was der Herr uns eigentlich gesagt hat. Diese Dinge werden uns wieder zu Bewusstsein gebracht. Uns wird wieder klar, hey, der bin ich, das ist mein Weg, das ist, was ich wirklich will. Das ist wer, das kommt dir wieder, das wird dir wieder bewusst. Ist vielleicht untergegangen in der Woche, ne? Im Sturm. Und dann, wenn du dann so schön frei bist und wenn du so schön im Jetzt angekommen bist, dann sagt der Heilige Geist, und jetzt denken wir über die kommende Woche nach. Lass uns, der Heilige Geist, das heißt, er verkündet euch das Kommende. Ne? Also der Heilige Geist weiß doch schon, was kommt. Er weiß, was kommt. Und er kann schon mit dir in diese kommende Woche reindenken, rein visionieren, reingehen. Und er kann dir schon Sachen zeigen über das, was kommt und das, was wichtig ist. Und dann wirst du vorbereitet sein, wenn es kommt. Wäre das gut? Eigentlich nicht. Wir wären ein bisschen vorbereiteter auf das, was kommt. Und wir wären nicht so überrascht und nicht so überrumpelt, weil der Heilige Geist konnte es uns schon sagen. Und wir haben es schon gewusst. Und die Situation kommt und wir sind völlig entspannt, weil wir wussten ja auch schon, dass die Situation kommt und wir sind ja da überhaupt nicht von überrascht. Ne? Weil es wurde uns ja schon gesagt, wir haben es ja schon, wir sind vorbereitet. Hallo? Und das ist sehr wichtig. Also wir müssen das eine loswerden. Wir müssen den Ramsch loswerden. Und dann sind wir bereit für was Neues. Wenn du von Seminar zu Seminar gehst und du tust immer mehr rein, dann bist du natürlich bald wegen Überfüllung geschlossen. Du bist zu voll. Deine Ablage, deine innere Ablage ist zu voll. Und dann legst du noch was oben drauf. Na ja, wann das wohl dann mal drankommt zur Bearbeitung, keine Ahnung. Ne? So, und bei viele Leute haben ihre Ablage, jahrelang ihre innere Ablage, niemals bereinigt. Sie sind nie defragmentiert worden. Sie sind sowas von zerschossen. und sowas von verlangsamt und sowas von verwirrt. Und dann müssten sie eigentlich vielleicht ein bisschen länger in den Sabbat gehen, um wirklich abzulegen und abzulegen, bis sie frei sind. Wer nicht allem absagt, was er hat, kann nicht mein Jünger sein. Und wenn wir beide Fäuste voll haben mit Zeug und sagen dann, nun Herr, gib mir noch mehr, dann wird der Herr sagen, ja, dann mach erstmal deine verkrampften Hände auf, um mal das ganze Zeug loszulassen, dann können wir mal sehen, was wir da reintun können, ne? Freiheit. Das ist, was ich euch sagen wollte über, jetzt haben wir schon drei, über Gethsemane. Gethsemane. Jesus musste sowas von ringen, um loszulassen. Es ist so dicke gekommen. Erst hat Judas ihn verraten. Hast du auch mal so einen Verrat erlebt? Bester Freund, Kuss vorne rum, Messer hinten rum. Ja, ja, bei manchen Freunden braucht man keine Feinde. Ja, ja. Und das trifft einen hart natürlich, wenn das jemand so Vertrautes ist, der einen ans Messer liefert. Und die Jünger waren völlig verwirrt, die haben das gar nicht kapiert, was da passiert ist. Und die, ja, und dann kommt gleich der nächste Hammer, dass Jesus sagt, und übrigens, Petrus, du wirst mich verleugnen. Und die Jünger waren, nein, niemals und niemals, und das kann überhaupt nie passieren, geht gar nicht. Ja. Und dann gehen die in diesen Garten, Gethsemane, die Häscher sind schon unterwegs hier, die Polizei, um Jesus zu holen. Da war es dann ganz aus mit den Jüngern, alle weggelaufen. Und dann heißt es, dass Jesus dann da betete und sagte, betet und wacht und so. Und sie konnten ja nicht wach bleiben, die sind alle eingeschlafen. Könnt ihr nicht eine Stunde mit mir wachen? Und Jesus war im ringenden Gebet, steht in einem ringenden Gebet. Und in diesem ringenden Gebet ging es darum, diese schwere, böse Geschichte loszuwerden. Loszulassen. So lange loszulassen. So lange an Gott abzugeben. So lange, so tief, bis der Schweiß ihm von der Stirn ran und wie Blut wurde. So hat Jesus gerungen. Und ein Engel vom Himmel kam, steht da, und hat ihm geholfen in diesem Ringen. Das Ziel dieses Ringens war, frei zu bleiben. Ich werde nicht bestimmt von diesem Verrat. Ich werde nicht bestimmt von der Verleugnung. Ich werde nicht davon bestimmt, dass die alle abhauen, mich alle verlassen werden. Ich werde nicht davon bestimmt, dass die kommen und mich holen. Um solche Hämmer loszuwerden und frei zu bleiben, musst du ringen. Stimmt? Musst du ringen. Im Gebet ringen. Und der ganze Ringkampf geht darum, dass du frei bleibst. Deswegen, wir ringen darum, die Sorgen loszuwerden. Die wollen nicht gehen. Die wollen bei dir bleiben. Die fühlen sich bei dir zu Hause. Und die sagen, wir gehen nicht. Und du doch. Nein, wir bleiben. Und dann bringst du darum, bist du es los, bis du wirklich glauben kannst, Jesus hat es jetzt gehört, es ist jetzt von meinem Tisch auf seinen Tisch gewandert, jetzt bin nicht mehr ich zuständig, jetzt ist wirklich er zuständig. Und ich bin frei. Ich bin frei. Auf meinen Tisch kann jetzt auch mal was anderes kommen. Und so kämpfen wir darum und ringen wir eigentlich um Freiheit. Um Freiheit. Jemand Lust auf Freiheit? Ja, ja, ne? Dann viel Spaß im Ringkampf. Wir sehen uns im Ring. Wir sehen uns dann im Ring, ne? Wrestling. Hoffentlich kommt der Gong bald, dass mal eine kleine Pause ist, ne? Und dann geht das Wrestling weiter. Es ist ein Ringkampf und wir ringen das von uns weg. Wir sagen, ich will mich nicht fürchten. Ich will nicht. Was will ich denn? Ich will mich freuen. Zum Beispiel. Der Herr hat gesagt, ich will dich nicht verlassen noch versäumen, so dass du mutig, wo ist die Bibelstelle? So dass du mutig sagen kannst, ich will mich nicht fürchten. Also der Herr hat versprochen, ich bin bei dir alle Tage bis an das Ende der Woche. Bis an das Ende der Welt. Ich bin bei dir bis an das Ende der Welt. Alle Tage bis ans Ende bin ich bei dir. Ich werde dich nicht verlassen, ich werde dich nicht versäumen, so dass du was tun kannst. Mutig werden. Du kannst mutig werden. Und du kannst eine Entscheidung treffen, weil das so ist, dass der mich nicht verlässt und nicht versäumt, werde ich eine Entscheidung treffen. Ich will mich nicht fürchten. Und alles Furchtbare übertrage ich auf ihn, weil er verlässt mich ja nicht. Er ist ja da. Und ich gebe das her und am Ende bin ich wie ein Kind. Warum ist ein Kind frei? Weil die Eltern haften für die Kinder. Ja, das ist wirklich der Trick. Wir werden so klein, wir werden Kinder. Und wenn wir dann Kinder sind, dann sind ja die Eltern verantwortlich. Und die Kinder haben eigentlich nichts. Ne? Alles, was sie haben, ist das der Eltern. Und die machen sich um diese Habe auch keine Sorgen, weil es ist ja nicht ihre. Also das ist eine seltsame Art, auf eine seltsame Art und Weise haben sie alles und haben es doch nicht. Na, so, sie können es alles haben, aber es ist das von jemand anderem. Und deswegen sind sie auch nicht verantwortlich. Und deswegen können die einfach spielen gehen. Und sind frei. Sie sind frei, weil die Eltern sich kümmern. Weil sie glauben auch, dass die Eltern sich kümmern. Die Kinder haben da gar keinen Zweifel dran. Und in diese Art von Freiheit musst du wieder zurückkehren. Und zwar einmal die Woche. Musst du nach Hause kommen, du musst wieder Kind werden. Du musst wieder frei werden. Du musst wieder normal werden. Du musst wieder beruhigt werden. Du musst wieder gekämmt werden. Du musst wieder du musst umgezogen werden. Du musst mal andere Sachen anziehen. So, das ist alles, das muss am mindestens einmal die Woche muss das passieren. Ist es schön oder ist es schön? Und dann wirst du in die Badewanne gesteckt und dann musst du einmal da durch. Und dann nach einer Woche brauchst du es. Ja, genau, aber so funktioniert es, das ist Sabbat. Sabbat ist ein ewiges Prinzip. Ne? Also das ist keine Gesetzessache, dass Gott ist, hat es ja selber so gemacht. So ist die Welt gemacht, wir auch. Wir brauchen nach 6 Tagen, müssen wir anhalten, müssen zurückgucken, müssen loslassen, müssen bewerten, müssen frei werden, müssen wieder Kinder werden, müssen wieder entlastet werden, müssen. Das muss alles wieder passieren, nach einer Woche. Wäre das gut, wenn die Gemeinde das erleben würde? Leute, stellt euch vor, was wären wir für eine Kirche? Ne? Wir wären in einer solchen ständigen Erneuerung. Ja? Das ist also unglaublich, ja, was dann geschehen könnte. Ja, jetzt machen wir eine Pause, Kaffeepause und 5. Mose 31, 8. Und da steht,
das ist die Stelle. Der Herr aber ist es, der selbst vor dir hergeht. Er wird mit dir sein und wird dich nicht aufgeben, noch dich verlassen. Fürchte dich nicht und erschrick nicht.
Aber da ist die Parallelstelle in Hebräer.
Ja, in Hebräer gibt es auch nochmal.
Genau, also es ist da, das wird dann in Hebräerbrief, wird dann diese Stelle. Das müsste da aber dann stehen als Anmerkung eigentlich. Hebräer, ja, Gut. Die Sache ist, die wenn... Hebräer 13, 5. Okay, Hebräer 13, 5, also auch Neues Testament. Altes und Neues sind sich einig hier, das ist der Weg, wie es geht. Ja. Josua 1, Vers 9. Genau, sei nur stark und mutig und verzage nicht, denn mit dir ist der Herr in allem, was du tust. Genau. Gut, Pause.